Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Was ist die sinnvollste Art, einen Tapetenwechsel voranzutreiben? Sich in Gedanken schon mal hinzubegeben, wo es einen hinzieht. Ganz klar, genau dabei helfen wir Ihnen hier im Studiosus Reisepodcast. Sie lernen Ihren Sehnsuchtsort schon mal kennen, bevor Sie sich dann für ein paar Tage oder auch ein paar Wochen rausnehmen aus Ihrem Alltag. Mein Name ist René Hausmann, ich bin Radiomoderator und Journalist und freue mich heute auf einen Besuch in Mexiko-Stadt. Mein Gesprächspartner und vielleicht auch Ihr späterer Reisebegleiter ist inzwischen auch ein guter Bekannter, Jan-Eduard Augner. Jan, schön, dass du Zeit hast.
Hallo René, freut mich, dass wir wieder zusammen auf Reisen gehen.
Wir zwei haben ja schon über Reykjavik gesprochen, Bogota kennst du in- und auswendig und das sind ja nur Auszüge aus deinem Reiseleben, aus deinen Lieblingsecken. Was braucht denn eine Stadt, Jan, oder eine Region, damit du sagst, das ist traumhaft, hierher komme ich gerne zurück?
Ja, also auf jeden Fall viele bunte Ecken, das ist das Wichtigste, eine gute Kaffeekultur und einfach Möglichkeiten, frei wandern zu gehen und mit Menschen in Kontakt zu kommen. Mhm. Ja, einfach spazieren gehen, also sprich eine gute Sicherheitslage und dann eben so die kleinen Momente, die sich so auf den Straßen ergeben, das macht etwas aus.
Kurz zu deiner Vergangenheit, für alle, die dich zum ersten Mal hören, wo bist du zu Hause und wie bist du bei Studiosus gelandet?
Also ich bin Berliner, Berlin-Köpenick, nicht ursprünglich, komme aus dem Ruhrgebiet in Essen geboren, dann aber an der Nordseeküste in Wilhelmshaven aufgewachsen, viel gesegelt, viel Gitarre gespielt und dann irgendwann Wahl-Berliner geworden. Und das Reisen war immer schon meine große Leidenschaft. Das ging eigentlich nach dem Abitur los mit einer Riesenreise einmal rund um Südamerika, über 30.000 Kilometer in einem halben Jahr, nicht einmal geflogen, alles mit Bus, Bahn und zu Fuß. Mhm. Und habe dann meine Doktorarbeit geschrieben und im Rahmen dessen bin ich dann bei Studiosus gelandet, 2008 schon. Und seitdem bin ich im Prinzip dabei.
Was fasziniert dich denn an deiner Arbeit? Also sind es vielleicht wir als deine Gäste, die dir ständig Löcher in den Bauch fragen oder vielleicht doch eher Land und Leute?
Na klar, auf jeden Fall. Die Gäste sind ja jedes Mal anders. Es sind immer sehr interessant zusammengesetzte Gruppen. Meine Kollegen kriege ich relativ selten zu sehen. Wir sind da ja eher Einzelgänger. Aber es ist das Reisen. Ja, also mich hat Alexander von Humboldt schon in frühen Jahren geprägt. Und das ist auch einer der Gründe, der mich dann später nach Mexiko verschlagen hat, einfach als Forschungsreisender. Ich wollte unterwegs sein, ja, und ich wollte in die Länder und eben in seiner ganzen Breite, Geologie, Biologie, Flora, Fauna, alles das erleben. Und da gehört natürlich auch der Kontakt mit den Menschen zu. Und da habe ich eben relativ früh auch angefangen, einfach Spanisch zu lernen, um das verwirklichen zu können.
So, dann lass uns jetzt mal abreisen nach Mexiko-Stadt. Eine von 9 Metacities der Welt, also eine Region, für die das Wort Megacity da nicht mehr ausreicht, weil es hier über 20 Millionen Menschen gibt. Erzähl mal so ein bisschen was über die Lage und das Klima, damit wir verstehen, warum die Luft hier so dünn ist und vor allen Dingen auch so trocken.
Genau, es ist einfach irre, wenn du allein mit dem Flugzeug ankommst, fliegst du erstmal eine halbe Stunde so über dieses Häusermeer. Es ist also ein Riesenmoloch, 20, 25 Millionen. Keiner weiß es so genau, auf einem Hochplateau gelegen. Ja, wir sind so auf 2200, 2400 Meter, haben die großen Sierras, die Gebirgsketten zur linken und rechten, die eben zum Atlantik und Pazifik abschirmen. Ja, und haben eben dieses Hochplateau, auf dem fast die Hälfte der Bevölkerung Mexikos lebt. Also von den 130 Millionen, die in Mexiko leben, die Hälfte lebt in einem relativ kleinen Bereich. Ja, am südlichen Ende dieses Hochplateaus. Und wir haben eben eine sehr definierte Regen- und Trockenzeit. Das ist das Gute. So Ende Oktober, Anfang November können wir los zu Beginn der Trockenzeit und können eigentlich bis Ostern relativ sicher in den Höhenlagen ohne Regen auskommen. Sag niemals nie, hat ja schon James Bond gesagt. Also man kann es nie ausschließen. Der Klimawandel holt uns auch immer mal wieder ein. Und wenn wir in andere Gebiete kommen, regnet es natürlich auch immer mal. Aber wir haben eine relativ sichere Phase und ein angenehmes Klima so im mittleren, oberen 20er-Bereich. Zumindest tagsüber und am Nachmittag.
Wie ist das mit der Luft? Merkt man eigentlich wirklich, dass die in der Höhenlage so ein bisschen dünner wird?
Das merkst du schon, wenn du ein paar Treppenstufen läufst, ja, aber es ist immer noch so im Rahmen. Früher hat man ja gesagt, dass in Mexiko-Stadt die Luft so schlecht wäre, ja, dass die Smogglocke drüber setzt. Aber das hat sich inzwischen also wirklich geändert. Die Schwerindustrie ist ausgelagert worden. Und der renommierte Economist, diese politikwissenschaftliche Zeitschrift aus England, hat dann irgendwann mal gesagt, früher konnten nur die Flugzeuge in der Luft über Mexiko-Stadt überleben. Ja, und dann kamen irgendwann so Ende der 90er Jahre die Kolibris zurück in die Stadtgärten, die Parks. Mexiko-Stadt ist eine unglaublich bunte und grüne Stadt. Und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man also auch in einer Stadt Kolibris treffen kann.
Und die Stadt selber liegt nur 70 Kilometer vom Popocatépetl entfernt. Der Vulkan ist noch aktiv und das kriegt man auch hin und wieder mal mit, ne?
Ja klar, wir sind auf einer aktiven Vulkanzone. Da rumpelt es immer mal wieder. Ja, es gibt also immer mal wieder kleinere, größere Erdbeben. Das letzte liegt schon sehr, sehr lange zurück, so in den 80er Jahren. Aber ein bisschen Bewegung ist immer mal. Ja, und manchmal so, wenn der Sicht sehr, sehr gut ist und es nicht zu diesig ist, kann man also den Popo in der Ferne sehen. Und der spuckt auch immer mal wieder so ein bisschen Asche und vulkanische Tephra aus.
Abenteuerlich. Besiedelt wurde die Region ja schon lange vor den Azteken. Aber die wiederum, die haben Mexiko seinen Namen gegeben. Vielleicht konzentrieren wir uns auch besser auf die, ich weiß nicht, wie du das siehst. Was sollte man denn über die Geschichte von Mexico City wissen? So 2, 3 Fakten. Ich weiß, du kennst sie alle, aber so ein bisschen was reicht uns.
Ja klar, wenn wir mit der Besiedlung über die Beringstraße anfangen würden, dann würden wir nicht fertig werden. Nein, aber es gibt die Azteken, ein Volk, die eigentlich Mexica hießen. Alexander von Humboldt hat ihnen den Namen Azteken gegeben und der ist hängen geblieben. Warum? Weil sie aus dem Reich Aslan kamen, das Land der Raya. Das muss irgendwo so in der Grenze zu den USA gewesen sein und haben eine sehr, sehr lange Wanderung gemacht, sind dem Tenoch, ihrem Anführer, gefolgt im Auftrag des Kriegsgottes, des legendären Huitzilopochtli und sollten an einen Ort kommen, wo sie einen See finden, auf dem eine Insel ist, auf dem ein Kaktus steht, auf dem ein Adler sitzt mit einer Schlange im Schnabel. Und nach 200 Jahren Wanderung haben sie diesen Ort genau dort gefunden, wo das heutige Mexiko-Stadt befindet. Also das moderne Mexiko-Stadt, auch das spanische Mexiko-Stadt, ist auf den Fundamenten dieser Insel des Tenochtitlan der Mexica gebaut worden. Also eigentlich absurd. Ja. Man hat eine 25-Millionen-Metropole, die auf einer kleinen Insel in einem Sumpfgebiet gebaut worden ist ursprünglich.
Und die Stadt sinkt auch von Jahr zu Jahr ein paar Zentimetern. Es gibt auch einige Ecken, wo man das, glaube ich, ganz gut sehen kann. Aber das wirst du mir nachher noch erzählen. Teil der Geschichte von Mexiko-Stadt, und bevor wir einsteigen, sollte man vielleicht auch darüber reden, ist auch die hohe Kriminalität und Kämpfe von Drogenkartellen. 2006, glaube ich, ging das los. Wie ist es denn heute, Jan? Was hat sich in den letzten 20 Jahren verändert? Haben wir das dort so ein bisschen in den Griff gekriegt?
Also Mexikos Ruf ist immer noch schlimmer als die Realität. Ja, es ist ein Riesenland, 6-mal so groß wie Deutschland und es gibt Probleme. 90% des weltweit konsumierten Kokains werden in den USA konsumiert und 90% werden in Lateinamerika produziert. Und es geht eben über die mexikanischen Kartelle in die USA, aber auch nicht nur Kokain, sondern auch Fentanyl. Aber ja, dieser ganze Drogenkrieg findet an der Grenze zu den USA statt, in Acapulco, wo das Kokain eben ankommt, im Großen und Ganzen aus Kolumbien oder Ähnlichem, weit, weit, weit entfernt von den touristischen Szenen. Ja, es gibt viele Mordfälle, Todesfälle, Kriminalität in gewissen Gebieten, aber man hat besonders, und das zeichnet Mexiko-Stadt aus, gerade in den letzten 10, 15 Jahren die Sicherheitssituation fantastisch verbessert. Eine Vielzahl von wirklich tollen Bürgermeistern und auch eine Bürgermeisterin, die jetzt jüngst auch Staatspräsidentin geworden sind, haben aufgeräumt, haben also sozusagen den Rechtsstaat wieder auf Vordermann gebracht und haben das Leben in die Altstadt gebracht. Ja, also vor 10, 15 Jahren gekommen wäre, viele Militärs, sehr viel, wenig Leben nachts. Und heute sind die Studierenden in der Stadt und es ist ein tolles, buntes Leben, was dort mitten in der Altstadt rund um den Hauptplatz passiert.
Das klingt super, da können wir jetzt ganz entspannt starten, wir zwei. Und ich bin so ein bisschen am Überlegen, wo wir einsteigen können in deinem Metacity. Es gibt ja hier so wahnsinnig viel zu sehen und zu erforschen. Ich habe in Gedanken Wasser dabei, gute Schuhe brauche ich auch. Man ist ja da am besten zu Fuß unterwegs eigentlich, oder?
Klar, eigentlich schon. Also ein bisschen Sonnencreme wird noch helfen, ein bisschen Wasser durch die Höhenlage. Ja. Wir können auch Metro fahren, ist auf jeden Fall immer mal ein Erlebnis. Ist ja ein riesen Metrosystem, was es gibt. Aber in der Altstadt sollten wir auf jeden Fall zu Fuß laufen. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind sehr nah beieinander.
Aber pro Metro, stimmt es eigentlich, dass jede Station ein eigenes Symbol hat?
Ja klar, das haben die gemacht. Früher hat es eben sehr, sehr viel Analphabeten in Mexiko gegeben, gibt es auch immer noch, aber nicht mehr so viele, wie es sie ursprünglich gab. Und damit man wusste, wo man ein- und aussteigt, hat man eben verschiedene historische Persönlichkeiten und andere Symbole dort an die Metrostation gestellt. Da kann man sich ganz gut orientieren. Auch wenn man kein Spanisch kann, findet man sich da in der Metro ganz gut zurecht.
Das machst du einfacher, kann ich mir gut vorstellen. Also jede Stadt, die man bereist, hinterlässt ja ein gewisses Bild im Kopf. Wie würdest du denn Mexico City da beschreiben? Also was würde mir da in Erinnerung bleiben, wenn ich durch die Stadt gehe mit dir?
Das sind einfach krasse Kontraste. Erstens ist das kulturelle Zentrum des Landes ein Schmelztiegel der Kulturen. Ja, und wir haben in diesem Riesenmoloch einzelne kleine Kieze, also fast einen dorfähnlichen Charakter. Dann haben wir wieder ganz moderne Elemente, ja, also auch große Hochhäuser, Shopping-Malls, all diese Dinge. Und das macht es eben so spannend. Ja, und nicht nur für Alexander von Humboldt ist diese Stadt eine wirkliche Offenbarung gewesen. Ich würde auch heute immer noch sagen, ja, man hat diesen Wow-Effekt, wenn man da steht und sagt, wie kann so viel Vielfalt in so kurzen Abständen aufeinandertreffen.
So, was steuern wir denn als erstes an? Den Zocalo oder bin ich da schon übers Ziel hinausgeschossen? Was würdest du sagen?
Naja, wir könnten im Alameda-Park anfangen, würden erstmal Alexander von Humboldt besuchen, der dort eine Statue stehen hat für seinen Besuch, den er Anfang des 19. Jahrhunderts gemacht hat. Ja, sozusagen der berühmteste Deutsche in Mexiko, und würden dann von dort aus durch eine dieser Einkaufsstraßen, Café Tacuba, Madero's, laufen. Und ja, das ist eben auch einer dieser Orte, die für einen ganz, ganz berühmten Film, zu dem kommen wir vielleicht auch noch, sozusagen in Ursprung gelegt hat. Ja, ist Hollywood berühmt geworden, diese Straße. Und wir würden zum Zocalo kommen, weil dort sich eben der berühmte Präsidentenpalast befindet. Da befindet sich das Rathaus, die Kathedrale. Und in einer Ecke so zwischen Präsidentenpalast und Kathedrale eingängig befindet sich der Templo Mayor. Also der Ort, wo im Prinzip die Azteken vor Ankunft der Spanier ihr großes rituales Zentrum angelegt hatten.
Das ist so ein bisschen die Geburtsstätte im Grunde genommen von Mexico City, oder? Kann man das sagen?
Genau, kann man sagen. Also im Prinzip, wenn du auf den Hauptplatz kommst, da steht ein großer Fahnenmast. Ja, stand früher mal eine Reiterstatue eines spanischen Königs mit einer riesen mexikanischen Flagge. An der Stelle stand der ursprüngliche Kaktus. Und da ist Tenochtitlan gegründet worden, der Ort des Steinkaktus. Und daraus hat sich das heutige Mexiko-Stadt entwickelt.
Jetzt kommen wir mal zu dem Film, über den du gerade so rätselhaft gesprochen hast. Es geht natürlich um diese James-Bond-Verfilmung, diese eine klassische, die genau dort auf diesem Platz vonstatten gegangen ist. Kommen deine Gäste davon alleine drauf? Oder gibst du den Tipp so von wegen so, mein Name ist Augner, Jan-Eduard Augner?
Genau, ja, also manchmal kommen sie drauf, aber viele gucken das also eher hinterher. Aber das ist interessant, weil am Ende meiner Stadtführung gehen wir immer in ein Hotel oder schließe die Stadtführung dort ab, am Grand Hotel. Und das liegt am Hauptplatz und das ist genau der Ort, wo James Bond dann reingeht und dann ist so ein nettes, schönes Inneres und dann fährt er mit so einem Fahrstuhl, der noch so einen echten Bellboy hat, der einen hochfährt auf die Dachterrasse und von dort aus hat man eben einen irren Blick auf die Straße. Ja, und dieser Film ist einfach ganz, ganz toll, weil es da eben auch um den Tag der Toten geht. Die Mexikaner haben ja ein besonderes Verhältnis einfach zum Tod und diese große Totentagparade in diesem Film ist schon sehr, sehr authentisch dargestellt worden.
In Vorbereitung für diesen Podcast habe ich gelesen, dass man dort gerade an diesem Platz auch rings um verschiedene Gebäude ziemlich genau sieht, dass die Stadt eigentlich so ein bisschen absackt oder zumindest auch an den Ruinen, die da rum sind. Ist das wirklich so?
Genau, es ist krumm und schief. Man sieht das, der Präsidentenpalast hat auf jeden Fall ein statisches Problem. Die Kathedrale ist auch sehr schief. Man hat die sozusagen wieder ein bisschen stabilisiert. Ja, aber vor 10 Jahren oder so ist es noch so gewesen, wenn man in die Kathedrale reingegangen ist, musste man 3 Höhenmeter hochlaufen Richtung Altar und rutscht immer wieder rückwärts raus. Aber das hat man so ganz gut wieder stabilisiert. Aber man sieht das also wirklich überall krumm und schief. Und das Absurde ist eigentlich, dass an der Stelle, wo der Templo Mayor ist, wo eigentlich Mexiko-Stadt auf den Azteken steht, ja, dieser Platz drückt sich sozusagen aus dem Boden heraus und der Templo Mayor schiebt sich zwischen den kolonialen Gebäuden so mit der Zeit wieder raus. Das spanische Mexiko versinkt und das aztekische kommt wieder aus dem Boden heraus. Also kurios zu sehen.
Das muss ein Zeichen sein. Ja, großartig. Wie muss man sich denn das Leben, Jan, auf diesem populären Platz vorstellen? Also was erlebe ich? Was wäre das für ein Film, wenn er hier mal abseits von Bond gedreht werden würde. Wie kann ich mir das vorstellen?
Also, das Tolle ist, dass der Platz inzwischen autofrei ist und dadurch eben unglaublich viel passiert. Manchmal gibt es einen Beachclub, ja, in der Vorweihnachtszeit wird da eine Eisbahn aufgemacht, dann können die Kinder da Schlittschuh laufen, den Eis und Schnee sehen sie ja sonst nur in der Ferne beim Popocatépetl. Aber wir haben auch eine ganze Anzahl von, ja, Nachfahren eigentlich der Azteken, ich würde sie als Neo-Schamanen bezeichnen, ja, die also diese Dinge so ein bisschen aufrechterhalten, ob das verschiedene Tänze sind oder eben auch so rituelle Reinigungen, so, ja. Sogenannte Limpias, ja, dass man also mit viel Räucherharz, ja, so versucht den Krankheiten oder den Problemchen der Menschen auf den Weg zu kommen. Das ist sehr, sehr eindrucksvoll. Aber du hast auch andere Personen. Also es gibt immer wieder so Drehorgelspieler, die da unterwegs sind. Und das Interessante ist, als ich das erste Mal da lang lief und diesen Drehorgelspieler sehe, glaubt ich meinen Augen nicht, da stand da wirklich Schönhauser Allee 73 drauf.
Unglaublich.
Ja, es war also wirklich ein Drehorgelproduzent, der bis Anfang des 20. Jahrhunderts in Berlin im Prenzlauer Berg existiert hat. Ja, und es ist immer nett, mit denen ins Gespräch zu kommen und sich mit denen zu unterhalten. Auch neben der Kathedrale zum Beispiel ist es wirklich sehr, sehr interessant. Die Menschen leben ja auf der Straße, ja. Ja, durch das gute Klima. Und Mexiko hat eben auch ein großes Problem mit, ja, sozusagen formellen Arbeitsplätzen. Viele Menschen sind im informellen Sektor. Die müssen tagtäglich ihr Geld verdienen, ja, und sind damit unterwegs. So als Händler, als fliegende Händler. Und so gibt es eben neben der Kathedrale unter anderem auch so einzelne Männer, die dort sitzen und ihre Dienstleistungen anbieten. Und da gibt es zum Beispiel den Juan, den treffe ich jedes Mal wieder, so ein älterer Mexikaner, der eben ja seine Tätigkeit als Schlosser anbietet. Und wenn man sich mit ihm unterhält und sagt, ja, Schlosser, aber eigentlich müsste ich meine Wohnung streichen, dreht er sein Pappschild um und auf der Rückseite steht dann, ich bin Maler. Ja, also sind auch hochgradig flexibel in der Hinsicht. Also es ist ein reges Kommen und Gehen, Studierende, man geht einkaufen, Familien sind da unterwegs. Ja, und dazwischen laufen eben der eine oder andere Tourist dann in der Gegend.
Ich habe von noch einer besonderen Eigenschaft dieser Stadt gehört, beziehungsweise von noch einer Besonderheit, dass Straßenmusiker dort auf Rollschuhen oder Skateboards unterwegs sein sollen.
Ja, gibt es auch. Also du kannst auch so auf einer Parkbank sitzen, deinen Kaffee trinken und dann sitzt auf einmal SpongeBob oder Spider-Man neben dir. Ja? Also es sind auch Arten und Weisen, wie man sich die Musik verdient.
Ja.
Es ist eben alles sehr, sehr liberal. Ja, Mexiko ist eigentlich ein sehr katholisch-konservatives Land, aber Mexiko-Stadt war schon immer eine sehr, sehr liberale Enklave, sodass wir also auch ganz, ganz viele am späteren Nachmittag Rockbands haben, die einfach irgendwo im Stadtzentrum spielen und Santana auf und runter spielen und was sonst noch so dazu gehört. Also an jeder Ecke kannst du eigentlich was erleben. Ja? Du kannst dich einfach irgendwo hinstellen und so ein bisschen in die Stadt laufen, da ist eigentlich immer was los und irgendwas passiert.
Klingt super spannend. Schön. Es gibt allein in Mexico City 4 Weltkulturerbestätten und über 150 Museen. Ich glaube, so viel wie nirgends sonst in Lateinamerika. Jan, ich mache mir ein bisschen bequem und bin jetzt mal gespannt auf deine Ausführungen. Leg mal los, 150. Komm, wir haben Zeit.
Ja, wir nehmen mal eins. Und zwar genau. Das Wichtigste. Also, wo man nicht drum herum kommt, ist das Anthropologische Museum in Mexiko-Stadt. Es gibt einen großen Park im Zentrum von Mexiko-Stadt, den Chapultepec Park. Das ist so wie der Central Park in New York, die grüne Lunge.
Schön.
Und ist ein Naherholungsgebiet. Und da ist ein wunderschönes Museum drin. Ist ein ethnologisches Museum, aber auch ein archäologisches Museum. Und da kann man sich dann mit diesen ganzen frühen Kulturen von Azteken bis Zapoteken beschäftigen. Aber nicht nur mit den archäologischen Fundamenten, sondern auch in ethnologischer Hinsicht mit den Völkern, die leben ja heute noch. Mexiko hat eine unglaubliche kulturelle Vielfalt, auch Sprachenvielfalt. Mhm. Allein 63 Sprachen sind als nationale Staatssprachen anerkannt worden. Und das ist auf jeden Fall immer einer unserer ersten Stops, dass wir uns da erstmal sozusagen mit den Fundamenten dieser prähispanischen Kulturen beschäftigen.
Wo wir gerade noch auf den Straßen unterwegs sind, bevor wir dann vielleicht barfuß ins Grüne gehen, ich habe da eine Zahl aufgeschnappt, die mir nicht mehr so richtig aus dem Kopf geht. Mit Blick auf das Straßenessen in Mexiko-Stadt, das ja Kult sein soll, 500.000 Stände sind dort ungefähr am Tag zu erleben und mehr sogar. Und einige haben sogar Fanclubs, heißt es.
Auf jeden Fall. Also es ändert sich immer wieder viel und das Leben findet wirklich auf den Straßen statt. Du findest immer wieder überall so eine kleine Taqueria, nennt man die, wo sogenannte Botanas verkauft werden, also kleine Spezialitäten. Irgendwas wird gegrillt, so in Tortilla-Maisfladen eingerollt. Ja, und das ist einfach das Spannende und auch das tolle Erlebnis. Und da muss man sich auch einfach trauen. Ja, man muss einfach dahin gehen, wo die Mexikaner und Mexikanerinnen sind. Ja, das Volk bestimmt mit den Füßen. Dort, wo viele sind, da schmeckt's und da stelle ich mich hinten an und probiere einfach auch mal. Da kriegt man das wirklich authentisch mexikanische Essen.
So viele, 500.000 Stämme, das ist der Wahnsinn. Unglaublich.
Ja klar, die Menschen müssen das verdienen, tagtäglich. Ja. Ja, sie müssen tagtäglich irgendwie ihre Pesos zusammenkriegen, um ihre Familien durchzubringen. Es gibt einfach zu wenig formelle Arbeit, als dass jeder in das Privileg kommen könnte, ja, einem sozusagen geregelten Anstellungsverhältnis nachzugehen.
Ja. Du hast gerade von dem typisch mexikanischen Essen gesprochen. Was wird da angeboten? Also was muss man vielleicht unbedingt mal probieren? Vielleicht hast du ja ein Beispiel für, sagen wir mal, was besonders Leckeres und dann etwas, naja, das für europäische Gaumen vielleicht nur schwer erträglich ist. Gibt es sowas?
Naja, womit fangen wir an? Also mit dem Unerträglichen. Also, es gibt natürlich immer, Insekten sind Proteinlieferanten, es kommt schon aus den frühen Zeiten. Das ist nicht unbedingt Mexiko-Stadt, aber es gibt Gebiete in Mexiko, wo Chapulines gegessen werden. Das sind frittierte Heuschrecken. Ja, größere, kleinere, knacken so ein bisschen beim Draufbeißen, kommt ein bisschen Salz-Limettensaft drauf, aber ist schon ganz nett, so zum Bier kann man das schon mal machen. Oder es gibt die Humiles, die Blattwanzen, die dann eben teilweise durch den Mixer geschickt werden und da eine wohlschmeckende Soße rausgemacht wird. Das sind so die eher absurderen Sachen.
Okay.
Was ich interessant finde und schön finde, es gibt in Mexiko-Stadt eine schöne Bar, wo ich gerne hingehe. Das ist die Opera Bar. Mhm. Das ist so eine fine Cicle Bar, die Kellner haben alle so ein Smoking an und man kann da sehr schön so einen kleinen Tequila an der Bar trinken und die haben da so ein großes Glas stehen und da sind Eier eingelegt in Essig. Ne? So ein bisschen Chili dabei, Gewürze. Ja, und dann bekommt man eben so ein Essigei, kleingeschnitten, ein bisschen Habanero, scharfe Soße, die Hölle aus Yucatan drauf und kann das dann zum Bier essen. Das ist immer ein tolles Erlebnis. Mache ich also eigentlich jedes Mal wieder und erfreue mich an der Schärfe des mexikanischen Essens. Was eigentlich nicht scharf ist, sondern die Soßen, die machen den Unterschied.
Aber sag mal nochmal zurück zu dem Ei. Das ist schon vorher gekocht, ja? Wurde da nicht so reingekippt in warmes Essig?
Nee, das ist schon gekocht.
Okay, dann würde ich es vielleicht sogar auch mal probieren.
Auf jeden Fall, solltest du tun.
Was trinkt man eigentlich dazu?
Also Mexiko ist Bier und Tequila. Mhm. Ja, Bier ist natürlich so das, was primär getrunken wird. Weine werden importiert. Ja, tut man sich meistens keinen Gefallen, wirklich mit, weil sie sehr teuer sind. Ja, und Tequila. Tequila ist eigentlich das, die Agave. Ja, Mexiko ist eine Agavenlandschaft, die auch zu UNESCO-Kulturerbe geworden ist. Ist also eine sukkulente Pflanzenart und daraus kann man eben so einen Brandschnaps im Prinzip herstellen. Ja, ja. Das haben nicht die Azteken gemacht, Die haben nur den vergorenen Saft dieser Agave getrunken als Pulque. Und die Spanier haben dann diesen Schnaps eben als Mezcal oder Tequila hergestellt. Und da gibt es eben auch ja, sehr große qualitative Unterschiede. Ist so ein bisschen wie beim Whisky trinken. Gibt es ein paar Regeln, die man beachten sollte, wenn man Tequila trinkt. Es ist nicht unbedingt etwas, um sich zu betrinken, sondern auch etwas, um zu genießen.
Schön. Jetzt geht's mal ins Grüne. Du hast gesagt, Mexico City ist eine unglaublich grüne Stadt und hatte ganze Menge Möglichkeiten, dort einfach mal tief durchzuatmen. Sogar von schwimmenden Gärten ist dort die Rede. Hast du die schon erlebt? Hast du die schon angeschaut?
Klar, also, was du machst, du gehst im Prinzip in den Süden der Stadt, in den Südosten. Das ist einer so der ursprünglichsten Teile von Mexiko-Stadt. Kannst du oft mit dem öffentlichen Nahverkehr hinfahren, da fährst du einen Zug hin. Machen auch die Mexikaner gerne am Wochenende. Und das ist Xochimilco, der Ort, an dem die Blumen blühen. Das ist also ein Mexica oder mexikanisch-aztekisches Wort. Und das ist so ein bisschen wie Spreewald auf Mexikanisch. Dadurch, dass Mexiko-Stadt ja zu aztekischer Zeit ein Riesensee war, ja, also der Texcoco-See, und da drin Inseln waren und man auf so, ja, versandeten Terrassen oder schwimmenden Gärten, eigentlich, die schwimmen nicht wirklich. Die Gärten von Babylon haben ja auch nicht gehangen. Aber im Prinzip auf diesen Terrassen, ja, hat man Landwirtschaft betrieben und das ist von den Spaniern später trockengelegt worden. Aber in Xochimilco existiert das noch wirklich und so, dass man dann mit so Holzgondolieren dort fahren kann, ein kleines Picknick da drauf macht, ein bisschen was trinkt, isst und am besten das dann eben noch macht, wenn man dann irgendwann sozusagen im Stau dieser Gondolieren festsitzt, ja, sich noch ein paar Mariachis einlädt, die das Ganze dann noch musikalisch unterfüttern.
Das klingt wohl sehr entspannt. Wenn man über Mexiko spricht, über Mezcal und über Mariachis und all die Eigenheiten, die diese Region so besonders machen, darf natürlich Frida Kahlo auch nicht fehlen. Und deine Gäste haben eine ganz besondere Möglichkeit, dieser Frau sehr nahe zu kommen. Wie schafft ihr das?
Klar, also Frida Kahlo ist spätestens seit diesem berühmten Film mit Selma Hayek, ja, von 2001, so die berühmteste Mexikanerin, vielleicht auch eine der berühmtesten Lateinamerikanerinnen. Und sie hat in Coyoacán gelebt. Ihr Geburtshaus befindet sich eben auch im Südosten. Coyoacán, der Ort der Coyoten, ist ein wunderschöner Stadtteil, hat so ein bisschen was von der Lower East Side, vom East Village in New York, so zu früheren Zeiten. Ein ganz bohemer Charakter, am Wochenende Flohmärkte, die Familien kommen, auch Straßenmusiker. Ja, tollen Kaffee gibt's da, kann man schlendern gehen. Ja, und da gibt's eben dieses blaue Haus von Frida Kahlo, was aber inzwischen wirklich zu einem regelrechten Wallfahrtsort geworden ist. Das sind Tausende von überall auf der Welt kommen also die Menschen, die Frida Kahlo fast wie eine Heilige verehren, um sich diesen Ort anzugucken. Dadurch ist es inzwischen, ich würde fast sagen, fast unmöglich geworden, in das Haus zu kommen. Oder man muss schon Monate vorher sich drum kümmern, dort hineinzukommen. Ja, hat einen sehr schönen Garten, hängen auch ein paar Bilder von ihr. Aber Frida Kahlo hat das große Glück ja gehabt, schon zu Lebzeiten sehr berühmt zu sein und hat eben ihre Bilder auch an viele, viele Galerien in Europa und Amerika verkaufen können, sodass wir das Privileg haben, nicht nach Mexiko fahren zu müssen, um Frida Kahlo sehen zu können. Aber es ist trotzdem eindrucksvoll, durch diesen Stadtteil zu laufen, wo sie eben geboren wurde und wo sie mit Diego Rivera gelebt hat.
Es ist eine Stadt, die voll ist mit Sehenswürdigkeiten, die von Geschichte nur so strotzt. Was muss ich denn unbedingt erlebt haben, wenn ich da bin? Man wird möglicherweise bei einer Stadt mit 22 Millionen Einwohnern nicht alles sehen können, was deren Geschichte und deren Sehenswürdigkeiten betrifft. Aber was gehört unbedingt dazu? Was gucke ich mir mit dir an, ja?
Also du solltest auf jeden Fall der legendären Jungfrau von Guadalupe einen Besuch abstatten. Ja, es ist eines, wenn nicht das größte Marienheiligtum der Welt. Über 20 Millionen Pilger pilgern dort jedes Mal hin. Ja, und man hat hier eine sehr schöne, gigantische Basilika gebaut. Ja, du musst dir das so vorstellen, als die Spanier ankamen, waren die Azteken und die anderen Völker, die in Mexiko lebten, alles andere als Christen und mussten natürlich erstmal christianisiert werden. Und dieser ganze Kult um die Jungfrau Guadalupe, er hat eben auch dazu beigetragen, die Mexikaner zu einer Nation wachsen zu lassen. Claudio Fuentes, der berühmte mexikanische Schriftsteller, hat irgendwann mal gesagt, ja, man muss kein Christ sein, aber ohne den Glauben an die Jungfrau von Guadalupe kann man kein Mexikaner oder keine Mexikanerin sein. Also sozusagen ein alle Schichten umgreifender Faktor ist eben diese tiefe Religiosität und der Glaube an diese Jungfrau von Guadalupe.
Nach so viel Grün, nach gutem Essen, nach prachtvollen Bauten gibt es jetzt mal eins auf die 12. Wobei geboxt wird ja beim Wrestling eher weniger. Das ist eher Show und Entertainment, aber es gehört zur DNA der Mexikaner und du hast es selber schon erlebt. Hoffentlich nicht am eigenen Leib.
Nee, so weit, das traue ich mich dann doch nicht. Aber du hast schon recht, hast dich gut vorbereitet. Also Wrestling, der Lucha Libre, ist wirklich kurios. Und das sollten wir auf jeden Fall machen, wenn wir so zum Wochenende da sind, dass wir dann mal ins Coliseum oder einer dieser Orte gehen. Das ist eben eben der Kampf gegen Gut und Böse. Das Ganze ist ritualisiert, es sind ja Schaukämpfe, es werden so kuriose Masken getragen. Sind natürlich auch immer nette Mitbringsel, ja, so eine Wrestling-Maske mitzubringen. Aber das ist kurios. Man kauft sich ein Bier, ein bisschen Popcorn, setzt sich da auf die Ränge und kommt dann sofort mit den Mexikanern ins Gespräch. Ja, und kann dann natürlich mitfeiern, mitfiebern. Ich finde das eins der spannendsten Dinge, die man in Mexiko-Stadt machen kann, sich eben diese Wrestling, diese Lucha-Libre-Kämpfe am Wochenende anzugucken.
Sind die Mexikaner generell auch nahbar? Das heißt, komme ich mit denen einfach ins Gespräch oder muss ich da schon ein bisschen dafür baggern?
Also, ich müsste schon Spanisch können, ne, weil das Klar. natürlich, das Englisch ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber das geht sofort. Also Fußball ist immer sofort ein Bahnbrecher, kommt man sofort ins Gespräch und ja, auch mit den Mexikanern kommt man super, super ins Gespräch. Sehr offen, sehr interessiert und wir haben als Europäer und auch als Deutsche haben wir also ein gutes Standing. Das sind nicht nur BMW und Volkswagen, ja, sind auch Siemens und Miele, alles was dazugehört. Ja, und die wissen besser über die deutsche Bundesliga größtenteils Bescheid, als ich das weiß, so, obwohl ich in Köpenick wohne. Ja. Also es ist wirklich kurios, was für ein Wissen, ja, so einfach so auf der Straße über Europa und speziell auch über Deutschland dann eben immer wieder besteht.
Ja, stimmt. Mit dem Wissen fußballtechnisch, mit Hertha hättest du es wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Mit Union mag es leichter gehen derzeit.
Ja, die haben immer noch ein bisschen Probleme, dass wir so jetzt zwei rote Vereine haben. Aber wie auch immer, ja, sie sind fantastische Fußballfans. Wir haben ja auch das Aztekenstadion, das Olympiastadion, Maradonas Hand, Gottes Hand hat ja da auch gewirkt und so. Ne? Das haben sehr, sehr viele wichtige Spiele, also auch in Mexiko-Stadt stattgefunden. Ne? Und die berühmte La Ola-Welle, die wir auch kennen, ist ja in Mexiko-Stadt 1986 erfunden worden.
Ach guck, das wusste ich nicht. Toll.
Ja, das geht auf die Fußballweltmeisterschaft zurück damals.
Wieder was gelernt. So, ich glaube, es wird jetzt langsam dunkel in Mexiko-Stadt. Essen wir noch eine Kleinigkeit irgendwo oder vielleicht eine größere Portion zum Abendessen? Wie ist man da unterwegs?
Ja, die Mexikaner essen auch sehr spät. Morgens gibt es nur einen kleinen Kaffee, ja, und vielleicht ein süßes Teilchen oder so. Gibt es eine tolle, tolle Bäckerei, die Panaderia Ideal im Zentrum, wo also so tablettweise so die Schokocroissants und ähnliches rausgetragen werden. Über den Tag über am besten so diese Kleinigkeiten überall am Wegesrand. Und abends geht man dann essen, zum Beispiel im Café Tacuba, was ein sehr, sehr ursprüngliches, authentisches Restaurant ist. Oder wir gehen in die Casa de los Azulejos, was ein sehr, sehr schönes Haus im Zentrum ist, was so mit, ja, im Prinzip aus Spanien stammenden Talavera Fliesen verziert worden ist und da drin kann man dann sitzen und dort könnten wir ein Getränk zu uns nehmen, ein bisschen was Mexikanisches essen und könnten sogar ein bisschen mexikanische Geschichte machen, weil damals an diesem Ort der berühmte Pancho Villa und Emiliano Zapata, zwei wahrscheinlich der berühmtesten historischen Persönlichkeiten Mexikos, die für die Revolution Mexikos verantwortlich waren Anfang des 20. Jahrhunderts, dort mal zusammen gefrühstückt haben und so über eine Landreform diskutiert haben, die sich dann nie durchgesetzt haben. Aber ja, wir könnten uns da an so einen Tisch sitzen, wo wahrscheinlich dann Pancho Villa auch schon mal gesessen hat.
Was du alles weißt.
Also Mexiko sprudelt sozusagen von Geschichten und historischen Orten.
Und du ja irgendwie auch, was das Thema Geschichten betrifft. Young, wann im Jahr sollte man sich denn all das am besten gönnen? Gibt es Jahreszeiten oder Monate mit Festen oder Festivals, die du unbedingt empfehlen kannst oder vielleicht von denen du auch eher abraten würdest, weil es einfach zu voll ist?
Also, auf jeden Fall sollte man Zeit mitbringen. Ja, wir haben ja jetzt schon einen relativ vollen Tag gehabt. Am besten immer 1, 2, 3, 4 Tage. Mexiko-Stadt ist super sicher. Man kann sich toll, top alleine bewegen. Und es ist alles größtenteils in Laufnähe gut machbar. Wann sollte man kommen? Also, eine Jahreszeit, die wirklich sehr, sehr schön ist, ist eigentlich immer der Oktober. Die Regenzeit ist vorbei. Ja, die Trockenzeit beginnt. Alles ist noch relativ grün. Aber der Oktober ist eben sehr spannend, weil Ende Oktober dann eben am 1., 2. November der Tag der Toten stattfindet. Und das ist praktisch die spannendste Zeit Mexikos,
ja,
weil die Mexikaner ein ganz anderes Verhältnis zum Tod haben. Ja, wir tabuisieren sehr stark und die Mexikaner sehen es eben so, ja, desto früher ich mich damit beschäftige, dass ich irgendwann sterbe, desto besser und desto unbeschwerter kann ich leben. Und das Gute ist, wenn man stirbt, ja, jedes Jahr kommen die Toten aus dem Jenseits wieder und man kommt an diesem Totentag mit ihnen in Kontakt. Man baut so farbenprächtige Hausaltäre, stellt ihnen ihr Lieblingsessen hin und kommuniziert mit ihnen. Das kann zu Hause sein, auf den Friedhöfen, sodass also diese Zeit im Oktober Richtung November eigentlich eine der spannendsten Zeiten ist. Nicht nur in Mexiko-Stadt, aber in ganz Mexiko zu sein.
Dann ist unsere kleine Reise hier zu Ende, Jan. Gibt es eigentlich diesen einen Moment mit deinen Gästen, an dem du für dich dieses intensive Leben festmachen kannst?
Also was mich in Mexiko eigentlich immer am meisten fasziniert, ist die Lebensfreude der Mexikaner. Sie haben mit sehr vielen Problemen so in ihrem Leben zu kämpfen, ja, sind in gewisser Weise auch Fatalisten, haben ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Tod, aber sehr, sehr viel Lebensfreude. Und das macht es eben so schön.
Das war ein schönes Schlusswort. Lieber Jan, danke für all deine bunten und spannenden Momente in dieser tollen Stadt Mexico City. Also ich war in Gedanken mit dir und danke für diesen Urlaubstag.
Ja, ich bedanke mich auch bei dir, dass wir zusammen unterwegs waren und vielleicht zum Einschlafen noch einen Film gucken. Coco, Lebendige oder das Leben. Ist ein wunderschöner Film, ein Zeichentrickfilm, der diesen Totentag einfängt und ich finde eine fantastische Hommage an die Mexikaner ist.
Und wenn auch Sie an der Bluetooth-Box oder unter Kopfhörern noch mehr über die Reiseleiterinnen und Reiseleiter erfahren möchten, über die Regionen und Metropolen, die Sie besuchen wollen, dann schauen Sie nach bei studiosus.com. Dort gibt es eine Menge Infos zu allem, was Sie zu Ihrer Reise wissen müssen und natürlich noch mehr Folgen von uns. Das war Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus. Ich bin René Hausmann und danke fürs Zuhören.
Intensiver Leben. Der Reisepodcast von Studiosus.